Es ist noch nicht lange her, im Mai habe ich schon mal über Römer 8 gesprochen. Da möchte ich heute Fortsetzung oder genauer gesagt davor nochmal gehen. Damals waren es die Verse 14 bis 17 aus Römer 8 und heute sind es die Verse 1 bis 4. Ich lese sie nach der Übersetzung von Hermann Menge. Römer 8, 1 bis 4. So gibt es nun keine Verdammnis, keine Verurteilung mehr für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich oder dich, wie man übersetzt, uns vom Gesetz der Sünde und des Todes freigemacht. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es wegen des Widerstands des Fleisches dazu nicht in der Lage war, weil es geschwächt war, das hat Gott vollbracht. Er hat nämlich die Sünde im Fleisch verdammt, verurteilt, indem er seinen Sohn in der Gleichgestalt des sündigen Fleisches um der Sünde willen oder als Sühnopfer für die Sünde sandte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes ihre Erfüllung fände an uns, die wir nun nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Ja, Schwarzbrot, Römerbrief, ist klar. Hat aber was, ist gesund und nahrhaft. Ihr Lieben, es war einmal, fängt heute die Predigt an, aber nicht, weil wir Märchen hier erzählen, sondern die Geschichte ist frei erfunden. Es war einmal, die Geschichte jetzt, ein Schuljunge. Der kam mit einer mangelhaft bewerteten Probe in Mathematik nach Hause. Aber da der Bub über ein gesundes Selbstbewusstsein verfügte, verteidigte er die schlechte Note gegenüber seinen Eltern mit den Worten: lieber eine 5 in Mathe als gar keine persönliche Note. Was ist eigentlich deine persönliche Note? Was kennzeichnet dich? Wir Menschen sind gekennzeichnet von unserer ethnischen Herkunft, unserer Sprache, unserem Alter, unserem Aussehen, unserem Charakter, unserer Bildung, unseren Fähigkeiten und vielem anderen mehr. Das alles macht unsere Persönlichkeit aus. Wir sind daran erkennbar. Bei Autos ist es so, damit die erkennbar sind, manchmal muss ja die Polizei rauskriegen, wem gehört das Auto? Ist der Herr Fleming wieder zu schnell gefahren zum Beispiel? Ja, mal nachgucken, tatsächlich war wieder der Herr Fleming. Also dafür hat das Auto ein Kennzeichen, also ich weiß auch noch für andere Zwecke, aber auch dafür. Und an dem Kennzeichen kann jeder, auch du und ich zum Beispiel, wenn man die Abkürzung kennt, erkennen, woher kommt das Auto. Also D heißt nicht doof, sondern D heißt Düsseldorf zum Beispiel. K-E-H heißt Kelheim und so weiter. Also man ist erkennbar an seinem Kennzeichen. Frage heute Morgen, woran sind eigentlich Christen erkennbar? Haben die alle so einen Heiligenschein oder früher konnte man das ja am Äußeren erkennen, die Frauen hatten einen Dutt zum Beispiel, einen langen Rock. Das ist heute alles nicht mehr ganz so. Woran kann man Christen erkennen? Nun, was einen Christen ausmacht, das können wir in der Bibel nachlesen. Viele Stellen in der Bibel handeln nämlich davon, was einen echten Christen, also einen Christus-Nachfolger, kennzeichnet. Wie er denkt, wie er handelt, was er für einen Charakter hat, was seine Werte und Ziele sind, wie er ganz praktisch sein Christsein lebt. Davon handelt die Bibel. Und besonders widmet sich diesem Thema der Römerbrief, dessen wichtigstes Kapitel ist das 8. und aus dem haben wir gerade die ersten 4 Verse gehört. Dieses Kapitel handelt davon, ich fasse es mal kurz zusammen, A, wie man zu einem Kind Gottes und durch Jesus vor Gott gerechtfertigt wird, sodass niemand mehr was gegen uns sagen kann. B, wie dann der Heilige Geist in einem Christen wirkt, wie er ihm bei Bedarf zu Hilfe kommt. C, wie Kinder Gottes auch durch Leid gehen müssen, aber dafür eine herrliche Ewigkeit entgegengehen. Und schließlich, wie Christen auch Probleme und Schwierigkeiten überwinden. Wir überwinden weit, sagt Paulus, durch den, der uns mächtig macht. Wenn man also wissen will, woran ist ein Christ erkennbar, wem gehört ein Christ? Wir gehören nämlich Jesus, dann muss man die Bibel lesen, vor allem den Römerbrief. Ja, Christen sind als solche erkennbar. Oder sagen wir mal, sie sollten es zumindest sein. Ja? Also Christ, der mit dem Nachbarn Streit hat und ihn ständig anfaucht und blöde anmacht, ist jetzt nicht unbedingt ein christliches Kennzeichen. Kommt mal leider manchmal trotzdem vor. Christen haben keine Geheimidentität, wie irgendein Spion, sondern Christen haben quasi auch ein Nummernschild wie ein Auto, da drauf steht, ich gehöre Jesus. Das ist nämlich der Knackpunkt. Christen gehören Jesus. Das ist ihr eigentliches Kennzeichen. Christsein ist nicht zuallererst dadurch gekennzeichnet, was wir tun oder was wir lassen. Die Welt weiß immer ganz genau, was Christen zu lassen haben. Ist oft erstaunlich, dass Weltmenschen es so genau wissen, wie ein Christ sein muss. Also, ob ich bete, ob ich die Gebote halte, ob ich in der Bibel lese, in die Gemeinde gehe, von Jesus weitererzähle, was auch alles wichtig ist, das ist nicht das Eigentliche, sondern das Eigentliche ist, ich gehöre jemand. Natürlich halten Christen auch die Gebote und machen das alles, was ich gerade genannt habe. Aber vor allem ist es so, dass wir jemand gehören. Der hat uns erlöst. Das ist unser Herr, unser Freund, unser Bruder, wie du willst, Jesus Christus. Und daran werden Christen erkannt. Paulus geht sogar so weit, dass er sich beim Beginn seines und anderer Briefe als Knecht Jesu Christi bezeichnet, wortwörtlich als Sklave. Ein Sklave gehört jemandem. Paulus sagt, ich bin ein Sklave Jesu. Ich gehöre Jesus. Er bestimmt über mein Leben. Und da scheint es geradezu widersprüchlich, dass Paulus andererseits von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes redet, ein paar Verse später. Und das ist das Thema heute Morgen, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Sklaven sind wir also und doch gleichzeitig frei. Wie geht das? In Vers 2 aus unserem Text erklärt Paulus, was er mit diesem scheinbaren Widerspruch meint. Dort sagt er, das Gesetz des Geistes des Lebens, oh, was für ein Ausdruck, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, gerade weil ich jetzt Jesus gehöre, bin ich frei. Ich bin Jesus Sklave und dadurch bin ich frei. Frei vom Zwang der Sünde und all den schrecklichen Folgen davon, dem ewigen Tod. Christen sind also einerseits Sklaven Jesu und andererseits Freigemachte Jesu. Wir sind befreit von allem Vergänglichen, von allem Vergehenden, von allem Verfallenden, auch von allem, was uns das Leben schwer macht und uns in Not bringt, in Schwierigkeiten, in Traurigkeit. Davon hat Jesus uns befreit. Und es wird der Tag kommen, wo man in der Bibel steht, in der Offenbarung, dass alle Tränen abgewischt werden. Und dass es keinen Krieg mehr gibt und kein Leid und keine Schmerzen. Mein erster Punkt lautet, ausgeliefert an den Zwang der Verhältnisse. Ausgeliefert an den Zwang der Verhältnisse. Du hast sicher schon mal den Ausdruck gehört, oh, der kommt aus schlechten Verhältnissen. Manchmal haben die Eltern früher zu den Kindern gesagt, spiel nicht mit dem. Der kommt aus schlechten Verhältnissen. Also so asoziale Leute oder sowas. Der hatte keine gute Kinderstube. Trau dem ja nicht, wer weiß, was es für einer ist. Nach unserem Text kommen wir alle aus schlechten Verhältnissen. Wir kommen aus den Verhältnissen oder besser gesagt den Zwängen, dem Gesetz der Sünde und des Todes, wie Paulus das hier nennt. Wir müssen sündigen und deswegen auch ewig sterben. Wir können gar nicht anders. Wir müssen böse Worte sagen und Gemeines denken und Menschen beklauen und betrügen. Vielleicht sagst du, so einer bin ich nicht. Ich versuche immer gut zu sein. Okay? Aber tief in unserem Herzen, wenn wir ehrlich sind, merken wir das. Wir kommen aus schlechten Verhältnissen, aus Verhältnissen, wo Sündigen normal ist. Der Mensch kann aufgrund seiner sündigen Natur nicht anders. Er muss die Gebote Gottes übertreten. Das allererste Gebot, Gott die Ehre geben. Es gibt nur einen Gott und den sollen wir verehren. Auch das ist schon das Gebot, was viele, viele Menschen nicht mehr wirklich beherzigen. Und die Bibel sagt einmal, das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend auf. Und in Jeremia 32 lesen wir, die Kinder Israel und die Kinder Juda, die haben von Jugend an nur getan, was böse ist in meinen Augen, spricht der Herr. Ja, was war denn so böse? Dass sie sich von Gott abgewandt haben, dass sie ihr eigenes Ding gemacht haben, dass sie auch den Götzen nachgefolgt sind. Das war alles böse in Gottes Augen. Und im Hebräerbrief Kapitel 3, Vers 12 werden wir vor einem bösen und ungläubigen Herzen gewarnt, was vom lebendigen Gott abgefallen ist. Geschwister, das ist unser Problem, dass wir zum Sündigen neigen. Und das hindert uns daran, etwas zu tun, was wir eigentlich sollten. Wir sollten nämlich eigentlich, sagt auch der Römerbrief Kapitel 3, die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Da sagt Paulus, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Sie müssen sündigen. Es ist eine Gesetzmäßigkeit, eine Regel, eine Macht, die uns beherrscht. Wir spiegeln von Natur aus nicht Gott wider. Und Paulus spricht auch hier im Kapitel 8 von der Knechtschaft der Sterblichkeit, vom Zwang, sündigen zu müssen. Und auch, was das dann für Folgen hat, der Tod. Paulus sagt in Vers 6, haben wir nicht gelesen, die Gesinnung unseres Fleisches, also unseres sündigen irdischen Lebens, ist der Tod. Und an anderer Stelle sagt er, der Tod ist der Sold, also die Bezahlung für unsere Sünden. Und Epheser 2,5 sagt er, wir sind ohne Jesus tot durch unsere Sünden. Und Tod ist ohne Leben. Wenn ein Mensch tot ist, sieht er immer noch aus wie ein Mensch, in der Regel. Aber es ist kein Leben mehr da, es ist nur noch die Hülle. Was ist eigentlich Sünde? Schwieriges Wort, oft missverstanden. Wörtlich aus dem Griechischen übersetzt heißt Sünde eigentlich Zielverfehlung. Der griechische Bogensportler stand da mit seinem Pfeil und Bogen in der Hand, spannt den Bogen, zielt, der Pfeil liegt da und muss jetzt noch losschnellen. Und der Zielrichter, der sagt dann Hamartia, wenn das Ziel verfehlt wurde, daneben. Vielleicht nur knapp daneben, aber daneben. Hamartia, Sünde, Ziel verfehlt. Wenn wir nicht so denken und nicht so handeln, wie Gott es gewünscht hätte, dann sündigen wir. Sünde, das sind nicht nur bestimmte einzelne Taten, die wir begehen können, verletzende Worte, die wir sprechen, sondern Sünde ist eine gegen Gott gerichtete Grundeinstellung. Sünde ist die natürliche Einstellung, die der Mensch von Natur aus mitbringt. Und dann äußert sich die Sünde natürlich in gewissen Dingen. In der Bergpredigt hat Jesus die 10 Gebote, das waren nur 10, es gibt ja noch mehr, noch verschärft und hat immer gesagt, ja, das und das ist gesagt, ich sage euch. Und dann hat er das Gebot nochmal verschärft. Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Jesus aber sagt, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt so viel wie du Hohlkopf, der wird dem Hohen Rat verfallen. Und wer sagt, du Narr oder du Gottloser, wir würden heute sagen, du Trottel, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Also so eng sieht Jesus das mit dem Töten. Oder beim Ehebrechen genauso. Er sagt, wer eine Frau auch nur ansieht und sie dabei begehrt, hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Der Zwang der schlechten Verhältnisse, das ist eine ganz unselige Geschichte. Und wir lesen ein Kapitel vorher, ich lese es mal, einige Verse aus Römer 7, weil die so diesen Kampf, diesen Zwiespalt, in dem auch der Paulus gesteckt hat, beschreiben. Er sagt da, er spricht vom Zwang der Verhältnisse, was ich vollbringe, billige ich ja nicht, aber ich tue ja gar nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. So vollbringe nicht ich dies alles, sondern die Sünde, da haben wir sie wieder, die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Das Wollen, ja, das ist vorhanden, aber das Vollbringen des Guten, das gelingt mir nicht. Denn nicht das Gute, was ich will, das tue ich, sondern das Böse, was ich eigentlich nicht will, das tue ich. Und so weiter. Das ist der Kampf, der in uns tobt, der Zwang der Verhältnisse. Der zweite Punkt heute Morgen lautet, frei vom Zwang der Verhältnisse. Wie schön, es ist eine gute Nachricht in der Bibel. Man kann frei werden von diesen schrecklichen Zwängen. in diesem Leben ohne Gott. Die Frage, die Paulus am Ende von Kapitel 7 stellt, ich elender Mensch, wer wird mich nur erlösen? Die beantwortet er hier in unserem Kapitel Vers 2, ich habe das vorhin schon mal gelesen, das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus, das hat mich frei gemacht. Wow. Frei sein ist was Herrliches. Viele Lieder singen von der Freiheit, von dem Gefühl der Freiheit, die muss grenzenlos sein, da irgendwo oben über den Wolken im Flugzeug. Freiheit, das wünscht sich jeder, unabhängig sein, frei sein, alles können, was man möchte. Frei. Aber Paulus sagt, die Freiheit, die brauchst du. Die Freiheit vom Zwang der Verhältnisse. Und das schreibt der Johannes in seinem Brief, wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann verführen wir uns. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber hingegen unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist ein Vollbad bei Jesus, was uns wirklich vollkommen reinigt und befreit von allem Bösen. Und so schlussfolgert Paulus in Kapitel 6 des Römerbriefs, der Tod ist nun zwar die Bezahlung für die Sünde, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist eigentlich ganz einfach. Eine Gnadengabe ist ein Geschenk. Jetzt kommt bald wieder Weihnachten, heute hat schon geschneit. Was ist Weihnachten? Weihnachten heißt, die Gnadengabe Gottes ist uns geschenkt. Viele Menschen, alle, fast alle Menschen feiern Weihnachten und wissen gar nicht, im Grunde genommen, um was es da wirklich geht. Ja, man kann frei werden vom Zwang der Verhältnisse. Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung diese naturgegebene Gesetzmäßigkeit der schlechten Verhältnisse außer Kraft gesetzt. Das ist ein neues Gesetz. Das Neue ist stärker als das Alte. Das Neue hat das Alte überwunden. Ein wiedergeborener Christ, jemand, der wirklich aufrichtig Jesus nachfolgt, der muss nicht mehr sündigen und wird deshalb auch nicht sterben. Das haben wir in Vers 1 gelesen. Es gibt keine Verdammnis, kein Verdammungsurteil mehr für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Was für eine Aussage ist das? Ich werde hier nicht gemessen an meinen guten Werken. Ich hatte letztens eine lange Auseinandersetzung mit einem, ja, ich sag mal, vorgeblichen Christen, der aber immer meint, ja, auch die Werke sind wichtig. Ja, die Werke sind wichtig, klar. Die Werke sind wichtig, aber da werde ich doch nicht durch gerettet. Nein, weil Jesus für mich gestorben ist, werde ich errettet. Und deswegen sagt Jesus ja mal, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Stell dir vor, es ist Gericht und wir gehen nicht hin. So wird das mal sein. Gericht wird kommen. Unabwendlich. Gott wird die Menschen richten. Und wahrscheinlich werden wir das auch miterleben. Aber wir sind nicht betroffen. Es ist wie so eine Freikarte. Die zeige ich und dann muss ich nicht ins Gericht. Wow. Paulus sagt in Römer 8, auch an einer anderen Stelle noch, also das ist Kapitel 8, das müsst ihr einfach lesen, das ist so ein Kapitel. Wer will verdammen? Christus etwa, der für uns gestorben ist, der auch auferweckt ist, der uns vor Gott vertritt? Na, der wird uns bestimmt nicht verdammen. Jesus wird dich nicht verdammen. Und dann müssen Christen tatsächlich nicht mehr sündigen, das ist ein Wunder. Christ werden ist ein Wunder, da passieren übernatürliche Dinge. Und manche Menschen erleben direkt bei ihrer Bekehrung, dass sie frei werden von sündigen Gewohnheiten, wie zum Beispiel Alkoholmissbrauch oder Jähzorn. Manche brauchen dafür eine gewisse Zeit und müssen eine Therapie mitmachen, um bestimmte Gewohnheiten loslassen zu können. Ich habe nicht das Recht, über jemanden den Stab zu brechen, nur weil der vielleicht noch nicht so weit ist wie ich, weil der noch am Alkohol hängt, meinetwegen, oder einer Zigarette, was weiß ich. Wie es immer bei dem Einzelnen auch sein mag, es gilt grundsätzlich, sagt Jesus selber in Johannes 8, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, dann seid ihr wirklich frei. Wirkliche Freiheit von der Sünde kriegen wir nur durch Jesus in uns. Wer ihn hat, dem kann die Sünde nichts mehr anhaben. Das heißt zwar nicht, dass Christen dann nie wieder sündigen werden, das wäre ja allzu schön. Leider ist das nicht so. Wir können, wir werden auch fallen. Aber was haben wir gerade gelesen? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Natürlich sind wir immer noch anfällig. Aber jemand hat es mal so ausgedrückt, wenn ein Christ sündigt, dann ist es wie ein Zugunglück. Wenn ein Weltmensch sündigt, dann ist es fahrplanmäßig. Und ich weiß, ich habe einen Fürsprecher, Römer 8, der mich vor Gott vertritt. Ich weiß, wenn ich einen Fehltritt gemacht habe, wohin ich gehen kann. Und mein dritter Punkt lautet, das Ende des Zwangs der Verhältnisse. Wir hatten der Zwang der Verhältnisse frei vom Zwang der Verhältnisse und jetzt das Ende vom Zwang der Verhältnisse. Wer diesem Zwang der Verhältnisse nicht mehr unterliegt, wer also der Sünde nicht mehr einfach nur so ausgeliefert ist, wer, wie es im 1. Petrus mal heißt, der Sünde abgestorben ist und jetzt für Gerechtigkeit lebt, wer nicht mehr, hier unser Text, nach dem Fleisch, also nach seiner sündigen Natur lebt, sondern nach dem Geist, wer, wie es Paulus hier sagt, in Christus Jesus ist, kommt dann nochmal Vers 10, Christus in euch, und so weiter. Für wen das alles gilt, der ist frei für den Blick auf Jesus. Und das ist das, was sich ändert. Christen sind ja nicht besser als andere Menschen. Christen machen auch Fehler. Aber Christen sind besser dran, weil sie Jesus haben. Sie können auf Jesus schauen. Das ist mein dritter Punkt heute Morgen. Das Ende des Zwangs der Verhältnisse ist der Anfang eines ganz neuen Lebens. Eines Lebens mit Blick auf Jesus. Ein Christ dient ja nicht mehr gewohnheitsmäßig der Sünde. Gut, er kann ihr immer noch erliegen. Aber für einen Christen gilt doch, Jesus hat kurz einen Prozess mit der Sünde gemacht. Die gilt nicht mehr für mich. Jetzt habe ich ein neues, befreites Leben. Ein Leben in echter Freiheit. In der Freiheit, Gott zu dienen. In der Freiheit, meinem Nächsten zu helfen. Wenn ich vom Zwang der Sünde befreit bin, tritt etwas anderes an die Stelle des Zwanges. Der Blick auf Jesus, so möchte ich es nennen. Dieser Blick auf Jesus verändert unser Leben total. Wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Probleme kommen, wenn dich jemand verletzt, wenn dir jemand blöd kommt, wenn du plötzlich krank wirst, wenn plötzlich jemand stirbt, viele andere Probleme können kommen und werden kommen, dann hilft es, dass ich nicht auf meine Kraft angewiesen bin, sondern ich schaue auf Jesus, nicht mehr auf den Zwang der Verhältnisse. Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes leitet mich. Es gibt ein Gedicht, das liebe ich, das lautet so: Schau hin auf ihn, o tu es Tag für Tag. So wird, was groß und schwer dir scheinen mag, in nichts vergehen. Denn seine starke Macht hat deiner Nöte schon vorher gedacht. Das Leben hat Höhen und Tiefen. Ja, wir Christen müssen auch manchmal leiden. Und das dient dazu, dass wir durch ständiges Blicken auf Jesus zu einem reifen Christen wachsen und dadurch Jesus immer ähnlicher werden. Wie schön ist es, einen alten Menschen kennenzulernen, dessen Leben wirklich durch Jesus getragen war, viele Jahrzehnte, was dieser Mensch dann ausstrahlt. Paulus schreibt mal im 2. Korinther folgenden interessanten Satz. Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Wir sind erkennbar als Christen. Wir spiegeln die Herrlichkeit des Herrn und werden umgewandelt in dasselbe Bild. Das ist Wachstum im Glauben. Wir werden umgewandelt, bis wir Jesus immer ähnlicher werden. Es ist ein Reifeprozess, der braucht seine Zeit. Der durch Jesus erneuerte Mensch, der muss sich ja erstmal entwickeln. Der steht ja nicht nach seiner Bekehrung da komplett verändert, unterliegt dem Zwang der Sünde nicht mehr, ist schon absolut vollkommen. Das ist nicht so. Er muss erst noch wachsen und reifen. Es ist wie bei einer Schwangerschaft. Die Baha, die erlebt das gerade. Man macht nicht Klick und das Kind ist da, sondern das dauert in der Regel so 9 Monate ungefähr. Und dann die Geburt selber ist auch nochmal ein Prozess, der es in sich hat. Ich weiß, wovon ich spreche, nicht weil ich, wir Männer können eigentlich nicht mitreden, aber ich habe es ja miterlebt zweimal, wie unsere Söhne geboren wurden. Ein Wunder. Aber ein Prozess, das ist nicht mal eben so zack erledigt. Und ein Christ, der neu wird, braucht seine Zeit zum Reifen, zum Wachsen. Paulus nennt dieses Glaubenswachstum ab Vers 5, was wir jetzt nicht gelesen haben, nach dem Geist leben und auf geistliches gesinnt sein, nicht auf fleischliches. Und dann sagt er weiter, dadurch gefällst du Gott und wirst mit Heiligem Geist erfüllt. Aber das wäre jetzt eine extra Predigt, ab Vers 5, deswegen habe ich auch nur die ersten 4 gelesen. Das könnt ihr selber zu Hause nachlesen, was Paulus dann auch alles Großartiges sagt, wenn ein Mensch neu wird. Eins möchte ich noch zum Schluss sagen. Glaubenswachstum, ich wiederhole mich jetzt, geschieht nicht durch unsere Werke, durch unser christliches Handeln, was natürlich auch wichtig ist. Die Bibel nennt es Frucht des Geistes, unsere Werke. Sondern Glaubenswachstum ist die Folge davon, dass Gott seinen Sohn für uns in die Welt sandte. Das ist interessant. Nicht nur, dass wir uns bekehren, ist ein Werk Gottes, sondern dass wir dann im Glauben wachsen, ist auch ein Werk Gottes. Und da sagt der Paulus hier in unserem Text, dadurch, dass Gott nämlich seinen Sohn sandte, fand die Rechtsforderung des Gesetzes ihre Erfüllung an uns, die wir nun nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Dadurch, dass Gott Jesus sandte, fand die Rechtsforderung ihre Erfüllung an uns. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen sperrig. Die Rechtsforderung, das Gesetz, das mosaische Gesetz, das Alte Testament, das sagt ja, was in Gottes Augen gut und böse ist, und es fordert völlige, makellose Gerechtigkeit. Das ist aus Gottes Sicht eine gerechte Forderung. Gerecht, weil Gott das Gesetz gegeben hat, das Gesetz ist gerecht. Und diese Forderung müsste an uns erfüllt werden. Und es hätte die Folge, wir würden zum Tode verurteilt. Weil kein Mensch die Forderung Gottes wirklich erfüllen kann. Ja, wir können auch mal nett sein, wenn es sein muss. Aber Gott entsprechen, so heilig wie er ist, das kann keiner. Und deswegen bezeichnet Paulus das alte Gesetz als ein Gesetz der Sünde und des Todes. Das muss natürlich jedem Juden gar nicht gut schmecken, so eine Aussage über das Gesetz. Das Gesetz ist doch heilig und gut. Ja, sagt Paulus im Kapitel vorher, das Gesetz ist heilig und das Gebot ist gerecht und gut. Warum sagt Paulus trotzdem, es ist ein Gesetz der Sünde und des Todes? Weil es niemand halten kann. Und dadurch wird es zu einem Verdammungsurteil für uns. Aber Gott hat Jesus Christus am Kreuz sterben lassen. Das ist der Knackpunkt. Und dadurch verdammt er nicht mehr uns, die wir es verdient hätten, sondern die Sünde selbst. Das ist eine sehr interessante Aussage, finde ich, im Römerbrief. Die Rechtsforderung wurde erfüllt, aber an Jesus. Deshalb musste Jesus sterben. So einfach ist das. Das ist das Evangelium. Und deswegen sagt Paulus in Vers 3, was dem Gesetz, also dem Gesetz des Mose, ja, unmöglich war, weil es nämlich durch den Widerstand des menschlichen Fleisches gar nicht dazu in der Lage war, das hat Gott vollbracht. Er hat nämlich die Sünde im Fleisch verurteilt, nicht uns, aber die Sünde, indem er seinen Sohn in der Gleichgestalt unseres Fleisches, also er war Mensch, um der Sünde willen sandte. Ja, wenn man das ein bisschen aufschlüsselt, ist es gar nicht mehr so sperrig. Es musste jemand verurteilt werden und es war die Sünde. Und dafür hat Jesus bezahlt. Indem Jesus starb, hat Gott das Urteil ausgesprochen. Nicht über uns, sondern über die Sünde. Paulus nennt das einmal im 2. Korintherbrief. Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht. Damit beendete er den Anspruch auf den Menschen durch die Sünde und auch ihre Macht. Das war das Ende des Zwangs der Verhältnisse. Und das ist auch das Ende dieser Predigt. Fassen wir noch einmal zusammen. Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Das bedeutet erstens, ohne Jesus sind wir ausgeliefert an den Zwang der Verhältnisse. Zweitens, durch Jesus werden wir frei vom Zwang der Verhältnisse. Und drittens, mit Jesu Hilfe ist das Ende des Zwangs der Verhältnisse der Anfang eines neuen, befreiten Lebens.